Missiocamp 2013 – Erlebt. Hans-Peter Reuer spricht zum Thema Erlebt. Was ist Hoffnung?
So, danke Musikjungs. Ich werde euch vermissen. Ungefähr 2 Minuten. Na, länger als das. Schön bei euch zu sein. War super, danke. Willkommen auch die internationale Gruppe. Super, dass ihr da seid. Am Dauernhof haben wir ja jedes Jahr internationale Bibelschulen, englischsprachig. Und da haben wir meistens so 10 bis 14 Nationen vertreten. Also ist immer schön, von allen Teilen der Welt Christen zusammen zu haben und denselben Herrn und von ihm lernen. Ist mein letzter Abend jetzt mit euch gemeinsam hier. Und das Thema für heute Abend ist, wie wir gehört haben, Hoffnung. Und das Wort hoffen kommt ursprünglich, ich habe das auch nicht gewusst, ich habe halt nachgeschaut, aber vom Wort hüpfen. Und das Bild ist die Vorfreude von einem Kind, das ganz erwartungsvoll und aufgeregt herumhüpft, um den Weihnachtstag zu erleben. Die ganzen Geschenke und alles. Und so wie ein Kind rumhüpft vor dem Weihnachtstag, das ist das Wort Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Diese Bedeutung hat sich allerdings etwas abgewandelt, wie wir es heute gebrauchen. Wenn du heute generell über Hoffnung redest, ist heute Hoffnung eher so ein vages, etwas Ungewisses erhoffen. Wir sagen zum Beispiel, ja, hoffentlich wendet sich alles zum Guten. Hoffentlich bestehe ich diese Prüfung, aber wissen tue ich es nicht. Hoffentlich ist morgens Wetter wieder schön und so weiter. Also eher etwas Vages. So gebrauchen wir es in der Regel heute. Und für manche Menschen ist Hoffnung nicht nur ungewiss, sondern sogar dumm und naiv. Es gibt Leute, die sagen, hoffende Menschen sind zu bemitleiden, weil die werden aussterben, denn du wirst ohnehin enttäuscht werden. Da gibt es Sprichwörter dazu, zum Beispiel ein russisches Sprichwort sagt, auf der Wiese der Hoffnung wandern viele Narren. Ein deutsches Sprichwort sagt, Hoffen und Harren macht viele zu Narren. Und ein gewisser Schriftsteller, Alexander Bob, hat gesagt, gesegnet ist der Mann, der nichts hofft, denn er kann nie enttäuscht werden. Da hat er recht. Übrigens, das ist klassischer Buddhismus. Gautama Buddha, der hat ja auf der Suche nach Antworten zum Leben, er hat gesehen, dieses Leben ist voller Leid, voller Krankheit, die Leute sterben und die Menschen leiden unter dem Leben, das sie führen. Und er hat dann festgestellt, die beste Lösung ist, wenn der Mensch keine Hoffnung mehr hat. Denn wenn du nichts hoffst, dann kannst du nie enttäuscht werden. Angenommen, du bist im Moment krank und du hoffst, dass du gesund wirst. Wenn du dann nicht gesund wirst, bist du bitter enttäuscht. Wenn du aber gar nicht erwartest, gesund zu werden, bist du nicht enttäuscht. Das ist klassischer Buddhismus. Und durch gewisse Meditation, Wanderung der Seele und so weiter kann man in diesen Zustand kommen. Die alten Griechen, nur nebenbei, haben gesagt, Hoffnung ist ein gefährliches und lächerliches Gespenst, das Menschen dazu treibt, nach dem Unerreichbaren zu jagen. Auch interessant, im Griechischen, im religiösen Bereich, gibt es das Wort Hoffnung überhaupt nicht. Es existiert nicht. Also, für einen ist Hoffnung die sichere Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Für den anderen ist die Hoffnung etwas Vages, das vielleicht kommt. Und für den dritten ist Hoffnung etwas Dummes, weil du nur enttäuscht wirst. Nun, die Frage ist jetzt, was sagt die Bibel, was sagt Gott über Hoffnung? Wir sind ja im Sommer viel auf Berghütten und Bergen unterwegs, das ist auch mein Beruf. Und auch vor Jahren war ich mit einer Gruppe auf einer Berghütte am Gletscher oben. Und da habe ich einen Vortrag gehalten vor unserer Gruppe und eine der Mitarbeiterinnen der Hütte hat zugehört und am Ende hat sie gesagt, ja, du versuchst halt diesen Leuten ein bisschen Hoffnung zu geben. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich gebe ihnen nicht ein bisschen Hoffnung, ich gebe ihnen eine Gewissheit, eine lebendige Hoffnung. Im Hebräer 6, Vers 11 steht ein Vers, der schreibt über die volle Gewissheit der Hoffnung. Die volle Gewissheit der Hoffnung. Nun, die Bibel übrigens spricht von beidem. Sie spricht von der beschränkten irdischen Hoffnung und sie spricht von der lebendigen Hoffnung. Ich möchte euch zuerst etwas zeigen von der irdischen Hoffnung. Die Bibel beschreibt das und zwar im Prediger, im Alten Testament, im Kapitel 1, ich lese euch ein paar Verse vor. Prediger 1, Vers 3 oder Vers 2 sagt der König Salomo, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist umsonst, was wir tun. Alles ist nichtig. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation kommt, eine andere geht. Und die Erde besteht in Ewigkeit. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie strebt ihren Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden, wendet sich nach Norden. Immer wieder sich wendend geht er dahin und in seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An dem Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder zurück. Alle Worte mühen sich ab. Niemand vermag ein Mensch zu sagen, nichts vermag ein Mensch zu sagen, das Auge wird nie satt vom Sehen, das Ohr wird nie voll vom Hören. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu, längst ist es gewesen. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren und an die künftigen, die sein werden, auch an die wird man sich nicht mehr erinnern, bei denen, die noch später sein werden. Im Prinzip, was der Prediger hier sagt, das Leben ist etwas völlig Sinnloses. Es ist leer, es ist mühsam, es ist zerbrechlich, es ist brutal, es verspricht viel und hält extrem wenig. Freunde, die meisten von uns erleben das. Welchen Profit hat ein Mensch vom Leben letztlich? Die Antwort ist nichts. Es bleibt dir kein bleibender Gewinn. Kann sein, dass du ein paar Häuser gebaut hast und ein paar Autos und Firmen gebaut hast. Ja, mit 80 stirbst du, was hast du dann? Gar nichts mehr. Seht ihr, das Grundproblem der meisten Menschen ist ja gar nicht, dass ihr Leben eine große Tragödie wäre. Das Grundproblem der meisten Menschen ist, das Leben ist extrem monoton. Es ist langweilig. Menschen merken erst bei einer Tragödie, dass sie überhaupt noch leben. Seht ihr, mein eigenes Leben, wisst ihr, wie mein Leben, manche sagen, du hast ein aufregendes Leben, ich bin mir nicht sicher. Wisst ihr, was ich in der Früh tue? Ich stehe auf und gehe aufs Klo, das mache ich jeden Tag. Dann putze ich mir die Zähne und dann muss ich mich rasieren und dann gehe ich zum Frühstück. Dann suchst du den Autoschlüssel, die Katze kriegt einen Tritt, die Frau einen Kuss und du gehst zum Auto. Und dann tue ich, was ich tun muss, dann kommst du nach Hause, dann sagt die Frau, Mülleimer leeren, Holz holen, dann tue ich halt das. Manchmal laufe ich auf einen Berg, manchmal brauche ich 2 Stunden, wenn ich gut bin, 1 Stunde 50, extrem aufregend. Das Leben von meiner Frau ist wesentlich spannender, die hat Montag Wäschetag, Dienstag geht sie einkaufen, Mittwoch ist Wäschetag, Donnerstag geht sie wieder einkaufen. Sie geht die Kinder hinbringen, dann holt sie sie wieder ab. Dann bringt sie es wieder hin, dann holt sie es wieder ab. In der Früh macht sie das Frühstück, dann räumt sie den Geschirrspüler ein. Dann, wenn er fertig ist, räumt sie ihn wieder aus. Zum Mittag bringt sie das Geschirr wieder rauf, dann räumt sie den Geschirrspüler wieder ein. Dann räumt sie ihn wieder aus. Beim Abendessen deckt sie es wieder auf, dann räumt sie ihn wieder ein, dann wieder aus. Extrem spannend, so ein Leben. Und ich habe Neuigkeiten für dich, dein Leben ist kein bisschen anders, es ist genauso langweilig. Jeder Mensch hat gewisse Hoffnungen, speziell wenn er jung ist. Und das Problem ist, dass dieses Leben unter der Sonne, wie der Prediger es sagt, dir keine Hoffnung geben kann. Wisst ihr, was die Tragik ist? Wenn du 20 Jahre alt bist, von mir aus 25, hast du Hoffnungen und Träume. Du glaubst, das und das und das werde ich erreichen und das werde ich noch tun. Dann wirst du 30, dann hast du Stress, wenn du Frau und Kinder hast und Karriere. Dann wirst du 40, der Stress bleibt. Mit 50 wird es ein bisschen besser. Aber dann merkst, ich bin jetzt über 50 und ich habe meine Ziele nicht erreicht. Und du weißt gleichzeitig, du wirst sie nie erreichen. Noch schlimmer ist der dran, der mit 20 Träume hat und sie mit 40 erreicht. Denn er erreicht seine Ziele mit 40 und merkt, das ist es nicht. Sie haben einmal Woody Allen, den erfolgreichen Filmemacher, gefragt, was hättest du gerne als 18-Jährige gewusst, was du damals noch nicht wusstest? Und Woody Allen hat gesagt, ich hätte gerne gewusst, dass wenn man das Ende der Leiter zum Erfolg hochklettert und ganz oben angekommen ist, dass da nichts ist. Das hätte ich gerne gewusst. Frage, warum ist das Leben so? Und die Bibel gibt uns eine eindeutige Antwort in dem Buch Prediger, weil, Prediger 3,11, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Der Grund, warum irdische Dinge dir niemals letzte Zufriedenheit geben können, ist, weil dein Herz ist auf Ewigkeit ausgelegt. Du sehnst dich nach Ewigkeit, auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst ist. Paulus schreibt einmal im Epheser Kapitel 2, Vers 12, euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Ein Leben ohne den ewigen Gott ist ein Leben ohne Hoffnung. Und darum eine Hoffnung, die nicht über dieses Leben hinausgeht, ist nicht wirklich eine Hoffnung. Was ist nun eine lebendige Hoffnung? Wisst ihr, ich bin extrem froh, dass ich den Rest meines Lebens nicht damit verbringen muss, meine Wünsche auszulöschen. Ich habe Wünsche und Träume. Ich bin kein Buddhist. Ich lösche sie nicht aus. Ich bin so dankbar dafür, dass ich Wünsche und Träume haben darf und dass ich eine lebendige Hoffnung habe. Nämlich die Hoffnung auf einen ewigen Gott und ewiges Leben. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ja, aber Hans-Peter, das ist ja genauso eine billige Hoffnung. An einen Himmel zu glauben, an einen lebendigen Gott zu glauben, das ist ein vages Unternehmen. Nun, die Sache ist die, ob eine Hoffnung vage ist oder eine Gewissheit ist, hängt davon ab, in wen du deine Hoffnung setzt. Ich habe im Dauernhof, da bin ich jetzt 25 Jahre, wir haben relativ viel gebaut. Ähnlich wie hier auf der Hohe Rhön, da wurde auch dauernd gebaut und wird gebaut. Und da lernt man die Firmen relativ gut kennen. Und da gibt es Firmen bei uns, sind super Firmen, aber wenn ich anrufe und sage, du, nächsten Montag fangen wir an, und der sagt dann, ja passt, Montag fangen wir an. Ich habe gelernt, wenn er sagt, Montag beginnen wir, wenn er Freitag zu Mittag kommt, ist es super. Aber ist eine gute Firma, aber das ist halt so sein Stil, das ist okay. Dann gibt es andere Firmen, Wenn ich sage, Montag um 8 Uhr fangen wir an, der ist immer um 5 vor 8 hier, über die ganzen Jahre. Nun, wenn, jetzt kommt es darauf an, wenn ich meine Hoffnung in die eine Firma setze, Montag um 8 Uhr fangen wir an, das ist eine vage Hoffnung. Wenn die andere Firma sagt, Montag um 8 Uhr fangen wir an, ist es eine lebendige Hoffnung, ich weiß, worauf ich setze. Es hängt nämlich davon ab, in wen du deine Hoffnung setzt. Und warum ist die christliche Hoffnung eine lebendige, eine begründete Hoffnung? Weil ich kenne den, in den ich meine Hoffnung setze. Und das ist der Punkt. Paulus sagt im 2. Timotheus 1,12, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Paulus sagt nicht, ich weiß, was ich geglaubt habe, welche Theologie, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und darum geht's. Wir setzen unsere Hoffnung auf einen Gott, der nicht lügen kann. Übrigens interessant, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, aber Gott kann nicht alles. Unser Gott ist ein beschränktes Wesen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Gott ist beschränkt. Zum Beispiel eins, was Gott nicht kann, auch wenn er es wollte. Er kann nicht lügen. Die Bibel sagt einige Male, sie sagt nicht, Gott lügt nicht. Die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Warum nicht? Weil er die Wahrheit ist. Er kann es nicht. Und ich weiß, in wen ich meine Hoffnung setze. Nun, die Frage, nächste Frage ist, worin besteht unsere Hoffnung als Christen? Worauf bauen wir? Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich bitte dich, den wirklich zu Herzen zu nehmen. Nämlich, der Grund unserer Hoffnung liegt eigentlich in einer einzigen Sache. Nämlich, ob Jesus von den Toten auferstanden ist oder nicht. Das ist der Punkt. Ich lese euch vor aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, ich lese ein paar Verse von Vers 13 an. Es geht um den Grund unserer Hoffnung. 1. Korinther 15, Vers 13, da schreibt Paulus, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos, aber auch euer Glaube. Vers 16, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden, und dann sind auch die, welche gestorben sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hat unsere Predigt, dann ist das, was ich heute tue, total sinnlos. Ist dir das bewusst? Kannst zuhören, kannst sagen, ja, von mir aus ein guter Unterhalter oder ein schlechter. Aber es ist sinnlos. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist dein Glaube, und völlig egal, wie groß dein Glaube ist, völlig inhaltslos, bedeutungslos. Wenn Christus nicht auferstanden ist, gibt es keine Sündenvergebung. Wir sind falsche Zeugen. Es gibt keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und wir sind die elendsten von allen Menschen. Die Auferstehung Jesu ist kein Randthema, es ist der Grund unserer Hoffnung. Übrigens, ich sage das und ich meine das. Wenn es jemand geben würde, das ist theoretisch, der mir hundertprozentig beweisen könnte, dass Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, würde ich mich sofort vom christlichen Glauben abwenden. Denn ich bin nicht bereit, für einen Mythos zu leben und auch nicht zu sterben. Paulus sagt nun, nun ist aber Christus auferstanden. Der Glaube an die Auferstehung ist der springende Punkt unserer Hoffnung. Jemand hat es mal so formuliert, er hat gesagt, wenn das, was du heute gesagt hast, nicht die Wahrheit ist, dann zählt es überhaupt nicht, dann vergessen wir es. Aber wenn das, was du heute gesagt hast, die Wahrheit ist, dann zählt sonst überhaupt nichts mehr. Das ist dann das Zentrum meiner Hoffnung. Ein britischer Rechtsanwalt mit Namen Frank Morrison wollte ein Buch über Jesus schreiben, um das Neue Testament zu entlarven, zu entmythologisieren und zu zeigen, dass die ganzen Geschichten über Wunder und Auferstehung ein Unsinn sind. Als er zur Geschichte der Auferstehung kam, wollte er herausfinden, was wirklich geschehen ist. Und in diesem Studium kam er zur Erkenntnis, dass es nur eine mögliche Erklärung geben kann, nämlich, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Er schrieb dann ein Buch mit dem Titel Who Moved the Stone? Und im ersten Kapitel erklärt er seine eigene Geschichte, wie er beim Versuch, die Auferstehung als Lüge zu entlarven, überzeugt wurde von der Wahrheit und selbst zum Glauben an den Lebendigen fand. Nun ist Christus auferstanden. Und die christliche Hoffnung ist darin begründet, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und heute lebt. Jesus erfreut sich momentan beste Gesundheit. Denen geht's gut. Wir sind keine Gläubigen, die sich treffen in Memorium an einen wunderbaren Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Wir treffen uns heute, wo Christus in unserer Mitte ist, uns trägt und uns in die Ewigkeit hinein eine Hoffnung gibt, die es nur in ihm zu finden gibt. Und diese Hoffnung, Freunde, kann mir niemand rauben. Ich habe eine Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. Da gibt es eine liebe Geschichte aus Schottland. Die Schotten haben viele Geschichten. Keine Ahnung, ob sie wahr sind oder nicht, aber ist egal. Aber da war eine alte Frau in Schottland, bekannt als das alte Nannerl, Old Nanny. Und sie lebte alleine in einer Hütte in Schottland. Sie war sehr krank und ans Bett gebunden, aber sie war extrem reich an Glauben. Und ein junger Pfarrer besuchte diese alte Frau regelmäßig, mehr zu seinem Vorteil als zu ihrem Trost. Und einmal dachte sich der junge Pfarrer, heute werde ich das Nannerl prüfen. Ich werde mal schauen, wie stark ihr Glaube wirklich ist. Und er fragte, Nannerl, nehmen wir einmal an, dass trotz all deines Glaubens und deines Vertrauens in Gott, trotz all deiner Gebete, dass Gott dich zum Schluss doch verstoßen wird. Was tust du dann? Und die alte Nannerl, sie stützte sich auf den Ellbogen, schaute den jungen Pfarrer in die Augen und sagte, du bist auch noch nicht allzu weit gekommen. Warum sollte Gott mich verstoßen? Wenn Gott mich verstößt, dann wäre Gott der größte Verlierer. Denn wenn Gott mich verstößt, würde ich meine Seele verlieren und das wäre tragisch. Aber Gott würde seinen Charakter verlieren. Denn Gott weiß, dass ich mein ganzes Leben auf seine Versprechen gebaut habe, dass meine ganze Hoffnung auf das beruht, was er versprochen hat. Und wenn er das spricht, dann ist Gott ein Lügner. Und wenn Gott ein Lügner ist, dann mag auch das Universum kollabieren. Und wisst ihr, Ich darf dasselbe sagen. Wenn Gott mich einmal verstoßen würde, wäre Gott der größte Verlierer. Denn dann ist er ein Lügner. Seht ihr, das ist der Punkt. Ist Gott ein Lügner oder ist Gott die Wahrheit? Eine andere Geschichte noch erzählt von einem gläubigen Juden, der Jesus Christus als Messias erkannt hat. Und dieser Jude war ein Gärtner. Und eines Tages wurde er schwer krank und der Arzt kam und er sagte zu ihm: Lieber Freund, Sie sind schwer krank, Ihr Leben ist in höchster Gefahr. Darauf schaute dieser Gärtner den Doktor an und sagte: Wie kann das sein? Wie kann mein Leben in Gefahr sein? Gott ist mein Vater, Jesus Christus ist mein Retter und der Himmel ist meine Heimat. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Freund, wenn du eine lebendige Hoffnung hast in den Gott, der nicht lügen kann, dann hast du eine begründete Hoffnung. Und Jesus Christus, lernen wir aus dem Wort, ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und eins weiß ich, Jesus ist kein Lügner. Ich muss ehrlich eingestehen, wenn ich das Leben betrachte und oft, wenn ich auch die Bibel lese, fallen mir manche Dinge schwer zu glauben. Es fallen mir manche Dinge unheimlich schwer einzuordnen. Und ich habe meine Zweifel. Aber eins kann ich nicht. Ich kann Gott nicht einen Lügner nennen. Das widerspricht allem, was ich von Gott weiß und je erfahren habe. Und was auch immer geschehen mag mit meinem Leben und mit deinem, eins darfst du wissen: Gott ist kein Lügner. Er steht zu seinem Wort. Und darum ist die Hoffnung, auf der du stehst, begründet. Ich habe jedes Jahr mehr oder weniger so einen Vers, der mich begleitet. Und letztes Jahr war es Philipper 1, 21. Da sagt der Apostel Paulus: Mein Leben, das ist Christus. Und Sterben ist mein Gewinn. Wisst ihr was, Freunde? Wenn du heute stirbst, Gratulation, du hast gewonnen. Ich meine das nicht witzig oder irgendwie, ich meine das wirklich. Eine Frage an dich: Glaubst du das? Glauben wir das, dass Sterben unser Gewinn ist? Wir haben bei uns in der Ramsau, wenn ein Mensch stirbt, beim Auszug aus der Kirche ein wunderbares Lied, eins meiner Lieblingslieder. Das singen wir jedes Mal: Lasst mich gehen, lasst mich gehen, dass ich Jesus möge sehen. Mein Herz ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen und vor seinem Thron zu stehen. Ist das deine Hoffnung? Denn diese Hoffnung bleibt. Sie geht über dieses Leben hinaus. Alle irdischen Hoffnungen, so lieblich, so nett sie sein mögen, werden letztlich uns nicht erfüllen, denn sie vergehen. Ich bete noch. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass die Hoffnung, die wir haben, nicht ein vages Hoffen ist, nicht eine Naivität ist, denn wir wissen, wem wir vertrauen. Danke Gott, dass du eine Sache nicht kannst. Du kannst nicht lügen. Alles, was du sagst, ist wahr, weil du die Wahrheit bist. Und wer seine Hoffnung in dich setzt, Herr, hast du versprochen, den seine Hoffnung wird nie, nie, niemals zunichte werden. Es ist eine lebendige Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausreicht. Und Vater, ich danke dir so für diese Hoffnung, denn sie ermöglicht es mir, hier und heute mit beiden Füßen auf dieser Erde zu stehen. Weil ich weiß, es ist noch nicht alles. Ich kann aufrecht gehen, weil ich weiß, ich werde nicht enttäuscht von irdischen Hoffnungen. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Eine Gewissheit, die in dir und in deinem Wort gegründet ist, in der Auferstehung der Toten. Und weil du auferstanden bist, werde auch ich auferstehen. Und dafür danke ich dir. Möge diese Hoffnung, die unterliegende Gewissheit unseres Lebens sein, möge sie uns tragen, jeden Tag begleiten, damit wir nicht verzweifeln müssen, wenn diese Welt uns enttäuscht. Danke, Herr, dass du die Hoffnung.
Auf dem Missio Camp 2013 sprach Hans-Peter Reuer zum Thema Erlebt. Mehr Informationen zum Missio Camp finden Sie auf missio-camp.de.